Also wir kommen alle, davon bin ich total überzeugt, auf diesen Planeten, in diese Inkarnation mit einer absoluten Aufgabe. Unsere Stimme ist dazu gedacht, eine Bestimmung zu erfolgen, zu erfüllen, ja. Und wenn du das nicht machst, dann, und das ist das Tragische, wenn du das immer wieder ignorierst, die Zeichen kommen immer wieder, und du darfst dich immer wieder entscheiden, die Zeichen zu ignorieren oder fehlzudeuten. Die Zeichen kommen immer wieder. Wenn du aber ein Leben lebst, das nicht erfüllt ist im Sinne von Bestimmung, dann gibst du das einfach weiter an deine Nachkommen und die werden das für dich durch ihr Leben als Stellvertreter einfach aufarbeiten müssen.
What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich, dass du wieder beim Yugo Sisters Podcast dabei bist. Es ist ja jetzt schon ein schöner goldener Oktober gewesen, mehr oder weniger. Aber schon die goldene Art. Und ich muss ja sagen, für mich ist Oktober immer so ein richtig, richtig schöner Monat. Ich liebe Oktober, da habe ich irgendwie das Gefühl, da blüht alles nochmal auf. Es ist irgendwie, wie gesagt, golden, die Farben verändern sich, man riecht unglaublich viel, deine Sinne werden richtig angesprochen. Und ich liebe es auch, weil Halloween vor der Tür steht. Jetzt steht Halloween literally vor der Tür und deswegen freue ich mich umso mehr, diese Folge jetzt zu diesem Zeitpunkt mit euch teilen zu dürfen. Und zwar haben wir heute eine ganz, ganz tolle Frau bei uns mit dem Podcast dabei. Eine richtig geile Sister. Ich war direkt angetan, als ich ihr Buch gelesen habe und sie überall Schwester immer drin stehen hatte. Also ja, this woman needs to be in our sisterhood und ich bin sehr dankbar, dass sie es jetzt auch ist. Sie ist Jasmin Gonzalez und hat ein wunderbares Buch geschrieben, was wir auch hier natürlich in der Beschreibung wieder verlinkt haben. Und wir tauchen heute ein in die Welt der Hexen. Natürlich passend zu Halloween. Es geht aber nicht nur um Hexen im Sinne von Magie, sondern wo kommt dieses Hexenbild überhaupt her? Was hat das mit uns Frauen zu tun? Warum ist es auch so wichtig für uns Frauen, aber auch Männer natürlich zu verstehen, was sind unsere Roots? Wer sind unsere Ahnen? Und was hat es vor allem auch mit den generationsübergreifenden Traumata zu tun? Wie beeinflussen die uns noch? Beeinflussen die uns überhaupt noch? Vielleicht hast du ja auch schon mal davon gehört. Wir gehen intensiv drauf ein. Ich bin sehr gespannt, was die Folge mit dir macht. Sie hat sehr viel in mir aufgebracht. Du wirst auch merken, Jasmin ist eine unglaublich ehrliche Person. Und sie hat mir auch am Ende nochmal wirklich geholfen, einen Spiegel hochzuhalten, weswegen ich auch sehr dankbar bin und seitdem auch ein bisschen anders durchs Leben gehe. Und vielleicht lädt dich die Folge ja auch dazu ein. Deswegen ganz viel Spaß und happy spooky Halloween.
Ich freue mich so, Jasmin, hallo, guten Morgen. Ich freue mich,
Hola,
dass
guten
dieser
Morgen.
Podcast passiert. Endlich. Es hat so lange ich kann nicht mehr reden, gedauert. Du hattest uns ja dein Buch zukommen lassen. Wir sind die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet. Und Kat und ich haben die ganze Zeit überlegt, wie kriegen wir dich rein, weil wir es super wichtig fanden, dich bei uns mit in die Hugo Sisters ins Universum, in die Community mit reinzunehmen. Und jetzt haben wir gemerkt,
Danke.
Liebe, da gehörst du mit rein, erstmal auch, weil du viel darüber auch schreibst, aber auch ich das Gefühl habe, auch wenn wir uns nicht kennen, die Art und Weise, wie du schreibst, dass du sehr viel Liebe zu geben hast. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast heute und heiße dich herzlich willkommen im Hugo Sisters Universum.
Ich freue mich sehr. Erstmal auch geiler Name, You Gold Sister. Auf jeden Fall, da bin ich voll dabei. Und ich glaube,
Ja.
im Kontext von Liebe gehört eigentlich jeder da rein. Jeder ist und ne, so in seinem als Essenz sind wir alle letztlich Liebe. Der ein oder andere hat es noch nicht gerafft, aber wir sind alle Liebe. Ja.
Nee, sehr cool. Bin ich voll bei dir. Ich finde, Liebe ist eigentlich so cheesy, aber Love is everywhere. Man muss nur die Augen aufmachen oder alle Sinne und dann empfängt man es auch. Deswegen, ich bin auch
Ist so.
sehr gespannt, wo es mit uns beiden hingeht. Wir haben ja jetzt auch Halloween demnächst vor der Tür. Thema, was bei dir im Buch auch immer wieder jetzt nicht Halloween per se, aber Hexen und Magie der Frau und so weiter immer wieder aufkommt. Deswegen bin ich sehr gespannt, in welche Themen wir da heute rein deppen. Aber bevor wir das machen, ist mir immer wichtig, dass unsere ZuhörerInnen wissen, wer du bist.
Ja.
Und ich finde immer dieses so, hallo, mein Name ist so und so ein bisschen stressig. Deswegen, ich habe hier so ein schönes Spiel vor mir und zwar 90 Fragen, die verbinden. Ich weiß nicht, ob du das
Nein.
kennst. Und da habe ich jetzt einfach mal zwei Fragen rausgezogen und die würde ich dir jetzt einfach mal stellen und du darfst frei
Heraus.
loslegen. Alright. Welche Adjektive beschreiben deinen Charakter am besten?
Ungezähmt, suchend, ich
Ungezähmt, love it.
korrigiere findend. Ja, ich bin ein
Okay.
Findende. Energetisch. Liebend, ja, liebend, wertschätzend ist so, ja. That's it. Damit ist alles gesagt.
Sehr schön. Nice. Und die zweite, welchen Stellenwert hat Familie in deinem Leben?
So, wie lange geht der Podcast?
We have time,
Okay.
honey. We have time.
Oh, da bist du ja quasi in so ein Wespennest gestochen. Also Familie war für mich ja immer etwas, was ich aufgrund meiner Herkunftsfamilie und meiner Heranwachsensgeschichte sehr negiert habe, von dem ich geglaubt habe, dass ich es nicht brauche, weil das, was ich da hatte, hat sich scheiße angefühlt. Und dann habe ich Familie mir so in einem Kontext gesucht von, ich suche mir meine eigene Familie. Und jetzt lerne ich mit mittlerweile 43 Jahre, das ist völlig richtig und wichtig, dass ich das getan habe. Aber man entkommt. Wobei ich jetzt gerade überlege, das Wort entkommen fühlt sich nicht richtig an. Aber die Familie, in die man hineingeboren ist, in die ist man hineingeboren aus sehr guten Gründen. Und wenn man versucht, der zu entkommen, dann vollzieht man seinen Weg nicht oder nicht richtig und man wird den Weg nochmal laufen müssen. Und ich bin jetzt gerade dabei, jetzt ist ja mittlerweile so wirklich so transgenerationelle Traumata auch echt mein Thema herauszufinden. Was war denn der Weg meiner Familie vor mir? Was trage ich in mir? Was trägt vor allem mein Ben, mein kleiner Sohn, der jetzt 3 Jahre alt wird in mir? Und wie kann ich das für mich und dann stellvertretend für alle Menschen, die mit mir energetisch in Berührung kommen, auflösen oder dabei begleiten, aufzulösen? Also Familie ist letztlich alles, weil es dich formt auf so viel mehr Arten und Weisen, als uns bewusst ist. Ja, also it's nearly everything.
Ja, schön. Da haben wir auch was gemeinsam. Ich hatte das auch immer eine Zeit lang, dass ich einfach nicht verstanden habe, warum manche Dinge so laufen und ob ich so anders bin wie meine Family und so weiter. Mir dann auch wie eine Familie in meinen Freunden eben dann gesucht, einen riesen Freundeskreis aufgezogen, da ganz viel reingesteckt und das war echt, also dieses, als du gerade meintest, man geht den Weg dann doppelt. I feel you. So. Und ich lerne jetzt auch gerade so, okay, coming back und deine Roots und so weiter. Das war auch echt schön. Ich habe auch hier bei uns in der Podca im Podcast mal mit meiner Omi einen Podcast aufgenommen, weil ich das auch
Ach, wie
einfach
geil.
wahnsinnig interessant finde, einfach zu gucken, ja, wo kommen wir eigentlich her? Was hat uns gebildet? Und ich, eigentlich will ich auch, es muss jetzt, es steht bei mir auch noch für dieses Jahr drauf, ich würde gerne mal so einen Stammbaum richtig aufziehen, also zu
Voll
gucken,
geil.
wo
Voll
kommst du
geil.
her? Wo sind deine Roots? Ich habe auch gerade das Buch von Sarah Nuro zu Ende gelesen. Roots heißt das ja auch. Und da redet sie auch ganz viel über Herkunft, ne? Was das mit einem ausmacht, wo gewisse Sachen auch herkommen, Manierismen und so weiter. Und man, ja,
Gerade so eine
Goosebumps.
Gänsehaut am ganzen Körper, ja.
Und man denkt ja immer einfach so, ja, also ich bin halt in Deutschland geboren, meine Eltern sind auch deutsch, also deutsch halt, ne? Aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und es ist ja auch ein bisschen was, worüber wir heute auch vor allem sprechen, mit dem du dich ja auch beschäftigt hast. Deswegen finde ich es voll schön, dass wir das direkt angerissen haben. Und zwar, ja, also wo wir Frauen auch herkommen, was wir mit uns tragen. Und da finde ich es auch total schön. Du hattest da ein wunderbares Zitat, das habe ich mir rausgeschrieben. Hier, das hast du direkt am Anfang von deinem Buch reingehauen. Und ich habe es jetzt mal rausgeschrieben, würde es mal kurz vorlesen, weil ich es so schön fand. Das, was du zu geben hast, deine weibliche Kreation, das, was du ins System einführst, wird so dringend gebraucht, Schwester.
Ist so.
Und da war ich echt so, das hat richtig mit mir resoniert. Und du sagst jetzt auch direkt, so ist so, finde ich auch. Aber magst du mal ganz kurz sagen, warum das so ist, wie das auch für dich kam?
Also, wenn ich da mal ganz kurz einen Ticken weiter ausholen darf, nämlich
Gerne.
zu dem Buch, wie das überhaupt zustande gekommen
Super.
ist, weil ich bin ja mit 40 Mutter geworden, nachdem ich ein Leben lang geglaubt habe, dass ich rein biologisch nicht Mutter werden kann.
Wow.
Und genau, und nachdem ich zumindest nicht auf natürlichem Wege. Das hat man mir, glaube ich, schon mit 13, 14 gesagt. Hör mal, da gibt es Komplikationen. Wenn du das jemals, kann sein, dass es überhaupt nicht, aber wenn, wird es sowieso nur auf künstlichem Wege stattfinden können. Und ich habe auch in mir eine ganz, ganz große Angst getragen, eine richtig beschissene Mutter zu sein. Aufgrund dessen, was ich halt erfahren habe und gedacht, okay, ich habe ja nie eine Mutter-Tochter-Bindung gehabt. Ich wurde nie auf die Art und Weise geliebt, wie es mir vielleicht, zumindest habe ich es nicht so empfunden. Heute weiß ich, meine Mutter hat mich auf ihre Art auch geliebt, aber das ist bei mir nicht so angekommen, wie es meinem Bedürfnis entsprochen ist, ja. Und das hat riesen Schiss in mir gemacht. Und wenn du etwa, wenn du diese mütterliche Seite so bewusst in dir negierst, negierst du komplett eigentlich deine Weiblichkeit. Wobei ich nicht möchte, dass das missverstanden wird. Wenn es Frauen gibt, die wirklich sagen, ich möchte keine Mutter sein, das ist absolut cool. Die sind weiblich zu 1000%. Man kann auch ohne Mutter zu sein ein absolut erfülltes weibliches Leben führen. Ich meine nur, ich habe mir das eingeredet. Meine Natur ist sehr mütterlich, sehr comforting, sehr caring. Das ist, ich musste das auch immer so leben, weil ich mir natürlich immer Leute gesucht habe, die wirklich needy waren. Aber mit Kindern habe ich immer, es war wirklich so, dass ich gesagt habe, boah, Kinder, geh mir auf den Piss, die strengen mich an, hört mir auf. Und eigens auf gar keinen Fall. Dann habe ich halt, bin ich halt schwanger geworden, habe dieses Kind bekommen. Und nichts war so, wie man sich gewünscht hätte, dass es ist, ja. Also der erstmal die Geburt war schon sehr kompliziert und traumatisch für meinen Sohn. Ich habe ein Leben von Schmerz ausblenden und nicht fühlen hinter mir. Für mich war das okay, weil ich weiß ja, wie es geht, Schmerz nicht wahrzunehmen. Also okay. Aber danach dieses, und das hat die Natur so eingerichtet. Mein Sohn hat wirklich vier Monate am Stück geschrien. Wow. Rund um die Uhr. Ja, und das nennt man dann so lapidar Koliken. Der Typ hatte kein Problem mit Kacken oder mit Pupsen. Der hatte in jeglicher Form Regulationsstörungen. Einfach, der wollte hier noch nicht, das war dem alles zu hell, zu laut, zu kalt. Der war noch nicht so weit. Und vor allen Dingen hat der total gespürt, ey, die Mama ist noch nicht so weit.
Oh wow, okay, ja. Krass.
Es ist einfach voll krass. Und dann bin ich halt, mein Sohn hat so, mein Gott, mein Mann, der Vater meines Sohnes, hat zum Glück 9 Monate Elternzeit genommen, weil ich gesagt habe, nee, die Mama bin ich nicht, ich brauche auf jeden Fall jemand, der da ist und der ist sehr, sehr weich, sehr, sehr liebevoll. Falls ich das nicht hinkriege, brauche ich jemand, der das dem geben kann, meinem kleinen Scheißerchen. Und dann war der da und ich konnte dann weiter arbeiten und ja, und dann auf einmal alles, was ich so gemacht habe, ich habe ja als Voice- und Video-Coach gearbeitet und so selbstständige Frauen primär dabei geholfen, sich via Video sichtbar zu machen, Storytelling. Ich habe ja auch als TV-Redakteurin und Moderatorin gearbeitet. Anyway, auf einmal bin ich aufgewacht und habe gedacht, das ist alles, hat überhaupt nicht wirklich was mit dir zu tun. Das ist doch hier eigentlich gekürte Scheiße, was du machst. Du lebst total an deiner Bestimmung vorbei. Ich hatte keinen Bock mehr darauf, obwohl gerade Corona und es hätte eigentlich so rein monetär die beste Zeit für mich werden können. Und ich habe jedes Mal, wenn ich in mein Büro gegangen bin, echt Bauchschmerzen bekommen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Das bin ich nicht. Und dann habe ich eines Nachts und dann habe ich mir um die Zeit zu meinem Geburtstag herum, meine Mutter, der Geburtstag meiner Mutter war 10 Tage vor meinem und der Todestag meiner Mutter 2 Tage vor meinem Geburtstag. Also diese 10 Tage um meinen Geburtstag rum sind immer sehr emotional geladen gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Zeichen, Jasmin, du kannst jetzt weiter ignorieren, die kommen ja immer wieder, immer heftiger, das hast du ja schon gerafft, also guck doch einfach mal hin. Ja. Dann habe ich die Mindset Mastery, eine Interviewreihe gemacht, wo ich gedacht, okay, was kannst du dir zum Geburtstag einfach schenken, was dich nährt, Jasmin? Worauf hast du jetzt wirklich Bock, wonach hast du Bedarf? Und für mich war das, mich mit bemerkenswerten Frauen zu umgeben. Ich brauchte so mütterlich vielleicht etwas, aber auf jeden Fall weiblich, strong, nach vorne und zufrieden. Das brauchte ich in meinem Feld, ja. Und dann habe ich einfach echt ein paar Frauen, die ich halt kenne, aber auch ein paar Frauen, die ich nicht persönlich kenne, denen ich aber online folge. Ganz ehrlich, du, ich habe, hier kommt mein 40. Geburtstag, ich würde mir gerne ein Interview mit dir zum Geburtstag schenken, hast du Bock? Und alle haben ja gesagt. Und ich so, okay.
Geil.
Voll geil. Voll geil. Und daraus ist die Mindset Mastery entstanden. Und innerhalb dieser Woche, aus der dann 10 Tage wurden, hatte ich einen Traum, dass ich nachts habe ich geträumt, ich würde dieses Buch schreiben. Also wirklich mit dem Titel und mit einem Teil der Inhalte und habe auch das Cover direkt gesehen und habe gedacht, ja, das ist schon strange, ne? Also ich habe schon immer geschrieben, habe dem aber noch nicht so viel Bedeutung beigemessen und habe das dann in einem Interview erwähnt und dann hat die so innegehalten, hat gesagt, Jasmin, du weißt doch, wenn du das jetzt nicht schreibst, dieser Impuls geht auch noch an andere. Wenn du das jetzt nicht schreibst, dann schreibt es eine andere. Und in mir hat alles gesagt, nee, das ist mein Buch. Ich weiß zwar noch nicht, was ich schreiben soll, aber das Buch ist meins. Dann habe ich sofort mir den Titel schützen lassen, habe einen Grafiker beauftragt, der das Cover, was ich gesehen habe, kreiert hat, habe mir das ganz fett auf den Desktop gemacht und überall Fotos ausgeprintet.
Geil, manifestiert.
Einfach
schön. Nice.
Genau, und habe gedacht, okay, dann wird das jetzt so. Dann wird das jetzt so. Und dann, ich meine, wie ich zu meiner Verlegerin gekommen bin, das ist nochmal ein ganz anderes. Der habe ich auch einfach ein Video auf Insta geschickt und habe gesagt, du musst dieses Buch machen. Kein Scheiß.
Oh Gott, ich liebe dich jetzt schon. Mega.
Aber so ist dieses Buch entstanden. Und als ich den Titel, ich kannte diesen Spruch, der kommt aus dem Feminismus der 70er Jahre, der ist ja nicht von mir. Mhm. Den fand ich immer cool. Aber als ich den Titel dann wirklich mir gedacht habe, das soll jetzt dein Buch sein, den hätte ich mir ja niemals ausgesucht und habe gedacht, wirklich so dann abends mal gedacht, kann ich vielleicht nochmal einen anderen Titel träumen? Irgendwie, what the fuck, was soll ich denn jetzt damit anfangen? ich habe mich jetzt auch nicht als klassische Hexe gesehen, weil ich auch da noch genährt war von dem gängigen konventionellen Bild einer Hexe. Ja. Und bin dann wirklich ganz tief in diese Materie eingestiegen und habe gedacht, also wenn irgendwer in diesem Leben eine Hexe war, dann in vorherigen Leben eine Hexe war und auch heute noch ist, dann bist es auf jeden Fall du, Schwester, komm mal klar. Also dieser Titel ist perfekt für mich gewesen. Und durch die Recherche für dieses Buch bin ich in ein Thema eingestiegen, was ganz wichtig war für meine persönliche Entwicklung. Mhm. Das Leben ist immer für uns.
Ja.
Es ist immer für uns. Ja. Und egal, wo wir uns trauen, einen weiteren Weg, Stück auf unserem Weg zu gehen, es ist etwas, was uns nährt und was uns, was ein Gewinn ist, auch wenn es sich manchmal anfühlt wie, warum muss ich das jetzt auch noch erleben? Und so eine Scheiße, habe ich nicht schon oft genug in den Pott mit der Scheiße gegriffen? Am Ende ist es keine Scheiße. Am Ende ist es genau das, was man noch bedarf auf dem Weg,
ja,
um seine tatsächliche Bestimmung zu erfüllen. Und die ist wesentlich größer als Frau erahnt.
Mhm. Mhm. Sehr geil.
Long story short. Ich weiß gar nicht mehr, was deine Frage war.
Nee, du hast sie eigentlich ganz, ganz gut beantwortet. Also du hast jetzt gerade dein Zitat, was ich vorgelesen habe, gut beschrieben. Also ich meine, es geht ja um die weibliche Kreation und das, was du eben in das System einführst. Und das ist ja, was du dann im Prinzip auch gemacht hast. Du hast gemerkt, in dir brodelt etwas, das muss raus, du träumst schon davon. So Sachen hatte ich auch schon, da lachen manche Leute drüber. Ich sag aber so, nee, das sind... Also man muss halt drauf hören, ich sag immer, man muss offen sein, es zu sehen, zu fühlen, zu riechen oder zu anfassen zu können, ne? Und wenn man das zulässt, und natürlich kann es auch sein, dass man da mal, wie du gerade gesagt hast, wieder in so einen Pott Scheiße reingreift, aber manchmal muss das auch sein, um irgendwas wieder durchzumachen, so wie ich das jetzt auch gestern erlebt habe. Ich musste gestern auch wieder ein Trauma aufreißen, wo ich einfach dachte, alter Schwede, ey, ich dachte, da wäre ich durch. So, das muss jetzt nicht nochmal sein. Aber es ist halt anscheinend da. Ich musste anscheinend wieder irgendwas gerade verarbeiten. Wir haben auch mal einen Podcast mit Niki Eser gemacht, einer modernen Schamanin, und dann habe ich mit ihr so eine Vollmondritual gemacht, und dann kam mir bei der Meditation auch, das ist jetzt völlig banal, ja, aber es hat einen riesen Unterschied für mein ganzes Leben gemacht, eine Vision, dass ich mein Bett umstelle. Da war ich nämlich noch ziemlich neu in der Wohnung, und eigentlich habe ich gedacht, ich schlafe gut, aber dann war ich die ganze Zeit so, nee, es muss so stehen, und habe das direkt danach gemacht, und seitdem schlafe ich wie ein Stein. Mhm. Und das ist einfach, Schlaf ist für mich das Wichtigste, muss ich echt sagen, bei meinem Leben, das immer so mega durchgetaktet ist. Deswegen, das war richtig, richtig cool, einfach mal wieder so zu sehen, ja, die Kleinigkeiten machen es nämlich aus und nicht immer diese Riesenthemen, die man sich vornimmt. Weil du musst ja erstmal Steps, die meistens klein sind, machen, um zu diesen großen Themen zu kommen. Und dann kann man sich auch gar nicht selber so heftig enttäuschen.
Ja, und sich selbst enttäuschen, das ist immer gekoppelt an die Erwartungshaltung, die dahinter steht. Weil, und die ist halt immer echt voll klein.
Ja.
Gemessen an dem, was für einen wirklich in store ist.
Ja.
Die Bestimmung, die wir haben, also wir kommen alle, davon bin ich total überzeugt, auf diesen Planeten, in diese Inkarnation mit einer absoluten Aufgabe. Unsere Stimme ist dazu gedacht, eine Bestimmung zu erfolgen, zu erfüllen. Mhm. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann, und das ist das Tragische, wenn du das immer wieder ignorierst, die Zeichen kommen immer wieder, und du darfst dich immer wieder entscheiden, die Zeichen zu ignorieren oder fehlzudeuten. Die Zeichen kommen immer wieder. Wenn du aber ein Leben lebst, das nicht erfüllt ist im Sinne von Bestimmung, dann gibst du das einfach weiter an deine Nachkommen. Mhm. Und die werden das für dich durch ihr Leben als Stellvertreter einfach aufarbeiten müssen. Und ich habe mich so tief in diese Ahnenarbeit reingebuddelt quasi. Ja. Weil ich einfach nicht wollte, dass mein kleiner Benito meine Scheiße und die Scheiße von meinem Carlos ausbadet. Und weil ich jetzt schon sehe, da sind Verhaltensmuster, die ich mir überhaupt nicht erklären kann, die aber total Sinn machen, wenn ich die im Kontext sehe mit, wer ist sein Vater, wer ist sein Großvater, was ist da passiert? Mhm. Wer ist seine Mutter, wer ist die Großmutter und deren Großmutter, was ist da passiert? Oh, das macht alles so, so Sinn. Aber vorher war ich einfach nur irritiert, so, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, gar nichts. Und der Kleine hat auch nichts falsch gemacht.
Ja.
Aber der erlebt Dinge als seine, die ihm einfach nicht gehören.
Ja.
Und das finde ich so krass. Und das hattest du, also das haben wir alle. Und das, wo du eben sagtest, ja, ich habe gestern auch nochmal ein Trauma aufgemacht, von dem ich dachte, ich hätte das verarbeitet. Ja, scheiße am Schuh. Wenn du das nicht löst in diesem Leben, dann geht es weiter, weil, und das ist das Krasse, ich weiß jetzt gar nicht, ob du jemals Kinder haben willst oder nicht, ist auch völlig wurscht, aber die Anlagen für 3, 4 Generationen, die nach dir kommen, befinden sich bereits jetzt in deinem Zellmaterial. Mhm. Und die nächsten 4 Generationen, und das ist nachweislich bei Menschen, bei Mäusen, die 90% identische, äquivalente in ihrem Genmaterial haben, geht es sogar bis zu 7 Generationen. Das ist jetzt schon angelegt. Und
wow.
Ganz genau. Ganz genau. Und all diese Generationen, ganz genau, werden genährt mit den Traumata, aber auch mit den schönen Erlebnissen. Aber Traumata, negative Energie, setze ich halt einfach fester im weiblichen Körper, insbesondere in der Fettzelle, finde ich auch nochmal interessant. Also es ist einfach hochspannend. Wenn du das nicht löst, Schwester, gibst es einfach weiter. Kannst du dich entscheiden, ob das cool ist oder nicht. Aber je nachdem, wie du dich entscheidest, ist es alles okay für dich und dein Leben. Aber ja, ich als Mama möchte zumindest mein Stückchen dazu beitragen, das nicht weiterzugeben. Ich will vor allen Dingen auch die Scheiße der anderen loswerden. Ich bin so heavy loaded mein ganzes Leben. Ne, ich will den Scheiß wieder dahin geben, wo er gehört.
Ja.
Und da auch rückwirkend so ein bisschen Entspannung in diese, ja, einfach in diese Ahnenreihe zu bringen.
Ja. Ich liebe ja es, sich mit den Ahnen zu beschäftigen. Ich weiß überhaupt nicht wieso, aber schon als kleines Mädchen, und ich meine wirklich so mit 3, 4 Jahren, habe ich mich schon immer für Hexen interessiert. Also ich habe ganz, ganz früh angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Damals war mir das alles noch gar nicht so bewusst, dass es da so einen richtigen so Genocide halt einfach gab. Sondern für mich war es mehr so, boah krass, was haben die alles gemacht? Und die haben voll mit Pflanzen gearbeitet und die hatten ihre Rituale und die waren verbunden mit der Natur. Deswegen bin ich auch ganz so, ich lese unglaublich viel gerne über indigene Völker oder über Schamanen, weil ich diese Verbindung einfach mit der Intuition und aber auch allem, was einen so umgibt und mit Energien schon damals so interessant fand. Oder auch
wahrscheinlich auch gespürt hast.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Auch so ein Riesenhang. Ich war eigentlich ehrlich gesagt sauer und das kam auch erst später. Ich hatte einen Riesenhang zu Chemie, dem Fach. Ich hatte aber eine Lehrerin, die total witzig war, aber überhaupt keine Ahnung hatte. Und ihre Lieblingsding in Chemie war es eigentlich immer nur, Sachen explodieren zu lassen. Aber ich fand das schon immer geil, wie in so einen Kessel alles reinzutun und zu gucken, was passiert. Und war dann immer so ein bisschen sauer, dass wir das nie richtig gelernt haben in Chemie. Und dass es dann halt auch gar nicht so frei intuitiv war natürlich, wie man sich das so vorstellt. Weil man muss ja schon gucken, dass es nicht explodiert oder so hardcore giftig wird. Aber ich fand das mit Hexen schon immer wahnsinnig interessant. Und je älter ich wurde, ich meine, ich bin auch riesen Harry Potter-Fan zum Beispiel. Ich habe ganz viele Fantasy-Bücher über Hexen gelesen. Ich habe früher eine Zeitschrift, ich glaube, die kommt sogar eigentlich irgendwo aus China, die heißt Witches, abonniert gehabt eine Zeit lang. Die waren so Manga-Stil auch. Da gab es dann auch immer irgendwie so der Sommertrank und dann war das irgendwie so eine alkoholfreie Sommerbowle und was weiß ich was alles so da drin. Also ich fand Hexen schon immer geil und als wir dann im Geschichtsunterricht saßen und da so richtig mal die Hexenverfolgung und sowas aufkommen, da hat es bei mir echt, muss ich wirklich sagen, innerlich wehgetan. Also ich habe Schmerz empfunden und gespürt, den ich gar nicht zuordnen konnte. Ich meine, ich war 13, 14.
Witch Wound.
Richtig. Und die Witch Wound. Und die Witch Wound habe ich jetzt erst vor, okay gut, jetzt bin ich 32, also ist doch jetzt schon ein bisschen so vor 8 Jahren oder sowas kennengelernt. Und die hast du ja bei dir auch drinne. Aber was ich nicht wusste, ist, was du aufgeführt hast. Und du stellst dir Mother Luce, wird die so ausgesprochen, vor.
Ja.
Und da war ich echt so, wow.
Krass, ne?
Also vielleicht kannst du mal ganz kurz was dazu sagen, wie du auch zu ihr gekommen bist, was die Hexenwunde ist. Weil ich finde das wahnsinnig wichtig, total interessant, weil das hängt so viel mit uns zusammen. Und da lachen vielleicht jetzt welche drüber, weil man sagt, ja, es ist ja im Mittelalter gewesen, bla bla. Nähe. Das trägt sich ja über die Generation mit, auch dieses Trauma und auch das Bild einer Hexe, Schrägstrich Frau.
Mhm. Also wo ich das erste Mal so quasi ganz stark die Witchmoon wahrgenommen habe, ihr aber nicht diesen Namen gegeben habe, weil nochmal, ich bin auch erst durch das Buch in diese Terminologie überhaupt eingestiegen. Mhm. Ja, ich habe das vorher so Dinge wahrgenommen, habe da schon auch Zusammenhänge ja vielleicht erahnt, aber so klar war mir das auch nicht alles. Ja. Aber ich habe ja wirklich als Videocoach gearbeitet, wo ich Frauen ganz explizit dabei geholfen habe, sich via Video zu vermarkten. Mhm. Ja, mhm. Und wenn du dich zum ersten Mal deine direkte Reflexion siehst, im Sinne von Stimmtonus, Mimik, Gestik, also dich wirklich ja, wahrnimmst, ja, dann kommen da Dinge hoch, die du vorher nicht bewusst wahrgenommen hast. Und wenn es darum geht, sich dann wirklich sichtbar zu machen, im Sinne von auch angreifbar mhm. für alle, mhm. ja, mhm. Dann kommen bei manchen Frauen extreme Reaktionen nach oben, die man dann auch einordnen kann, aber dann gibt es aber auch nur einfach die Aufschieber, die sagen, ja, das kann ich nicht, ich brauche noch die Kamera und überhaupt, und SEO kann ich nicht, so, ne, diese, die immer wieder Ausreden finden. Und ich habe einfach da schon immer gewusst, also ich weiß sowieso, ich habe einen ganz krassen Sensor für, das ist jetzt nicht die Wahrheit. Ja. Oder zumindest nicht tatsächlich nicht der tatsächliche Grund dahinter, auch ja. wenn es ihnen nicht bewusst ist. Ja. Und da habe ich auch immer dann, ich spüre dann, das ist irgendwie, das kommt vom Vater, das kommt von der Mama. Also diese Erblast, die habe ich immer wahrgenommen, hätte das aber jetzt nicht mit Erblast betitelt. Mhm. Aber ich habe dann immer gefragt, du, was ist denn los? Ne? Also das war immer deep und es hat sich auch immer bei mir direkt auch mit den Ahnen, es ging auch immer auch um die Ahnen und um ein Familiensystem, aber ich hätte das jetzt so in diesem Kontext nicht gesetzt. Und da habe ich aber wirklich gemerkt, die Frauen haben Angst davor, sich sichtbar zu machen mhm. und ausgestoßen zu werden, letztlich von der Gemeinschaft, in der sie bereits funktionieren. Weil ja. oft war es so, dass Frauen sich entweder neu selbstständig gemacht haben mit etwas, was sie dann eigentlich machen wollten, also oft in einem Beruf waren, den sie Jahre gelebt haben, einfach weil es das Leben so vorgegeben hat, ja. der Papa das so wollte, die Mama das so wollte, ne? Ja. Es sich so angeboten hat, und dann waren die ganz unglücklich und haben gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig mit einer Idee, wo jeder gedacht hat, spinnste? Ja. Ich brauche jetzt besser nicht. Da hat doch jetzt keiner, auf dich wartet doch keiner, was man immer so schön zu ja, hören dann genau. bekommt. Und wenn es aber so wirklich aus der Seele kommt, wird man da ja besonders anfällig, wenn es dein wirkliches Baby ist, wenn es ein Teil deiner Bestimmung ist, ja? ja? Und da kam halt oft ja, Ängste zu tragen, die nicht im Hier und Jetzt verankert sind. Mhm. Und das ist einfach, also wirklich von 100% bei 98% der Frauen. Mhm. Da habe ich schon gedacht, okay, eigentlich bist du schon irgendwie auch Psychotherapeutin hier. Und das war ja als Gesangslehrerin bei mir ja genauso, dass ich immer gemerkt habe, hey, wenn das mit der Stimme nicht funktioniert, dann wird die Stimme eingesetzt, etwas zu in die Welt zu tragen, ins System einzuführen, wo die Seele, die steht nicht dahinter. Ja. Das trägt nicht bei ja. zur Bestimmung dieser Seele.
Ja.
Die Frau, der Mann, die wollen das eigentlich nicht, was sie da
ja.
machen im System, ja? Mhm. Und da eine Stimme zu befreien, ist erstens auch eine ganz, ganz großartige Arbeit und hat auch so viel Wert für die Person, deren Stimme befreit wird. Und das kann ich ja so, ich habe ja selbst eine psychogene Dysphonie gehabt, mhm. ne? Also eine emotional bedingte Stimmstörung. Und da habe ich auch erst gedacht, Alter, jetzt auch noch, ich bin Berufssängerin, wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn jetzt meine Miete weiterzahlen? Ja. Dann habe ich erstmal angefangen, so als Sprecherin zu arbeiten, weil es war mit meiner Stimme nichts kaputt. Ja. Es war nur so, dass ich einfach nicht mehr so klingen konnte. Mein Klangkörper war einfach überhaupt nicht mehr in der Lage, frei zu schwingen, weil mhm. ich einfach überhaupt nicht frei war, in keinster Form. Mhm. Ja. Und so bin ich immer weiter in diese Materie eingetaucht, und dann habe ich für die Recherche dieses Buches wirklich mal recherchiert. Und da hat es bei mir echt erst das allererste Mal geklingelt, wenn es wirklich darum ging. Also ich hatte mich vorher auch mit dem, man nennt es ja wissenschaftlich die Kriegsenkel-Trauma, ja, ja. ne? Wo das ja ganz klar nachgewiesen ja. ist, 3 Generationen. Aber nur weil die Wissenschaft jetzt weiß, über 3 Generationen können Traumata vererbt werden, dann heißt es doch nicht, nur weil die Wissenschaft das noch nicht nachweisen kann, dass das nicht über 15 Generationen, über 20 oder über alle Generationen vererbt werden kann.
Ja.
Und jetzt mag die ein oder andere denken, jetzt habe ich den ganzen Scheiß meiner Ahnen in mir. Nein, nein, nein. Es geht immer darum, einen bestimmten Aspekt zu lösen. Mhm. Und der wiederholt sich halt immer wieder. Das heißt nicht, dass du jetzt 35 Millionen Aufgaben in dir trägst. Nein, weil wahrscheinlich jedes Trauma, was du hast, zahlt ein auf ein Ursprungstrauma, was in der Ahnenreihe gelöst werden will. Mhm. Ja, und die Witch Wound ist halt einfach echt etwas, was man daran sieht, dass insbesondere Frauen, die in diesen Berufen sind, die man damals so den Hexen explizit zugeschrieben hat, den Heilenden, mhm. den wissenden Frauen, ja, wenn es so die
Weisen, genau.
Die Weisen, genau, die Hebammen, die Vorläufer der Ärztinnen und so, es gab's ja alles damals noch nicht, die Kräuterfrauen, ne?
Genau.
Aber letztlich, die Witchwound hat gar nichts mit Witches zu tun, weil damals warst du einfach gearscht, wenn du eine Frau warst, wenn du einfach verwitwet warst und das Geld von deinem Mann geerbt hast. Ja, dann warst du einfach, wurdest du als Hexe denunziert, damit man dir dein Geld klauen kann. Wenn du mit einem Typen nicht schlafen wolltest, warst du eine Hexe. Heute hätte man gesagt, eine Bitch. Damals warst du eine Witch. Und dann wurdest du deswegen auf den Scheiterhaufen verbrannt. Oder du, es gab eigentlich gar kein, es wurde ja jeder Anklagepunkt vor Gericht gebracht. Und du hattest keine Möglichkeit, dich zu verteidigen. Und deswegen hatte ich ja auch das in meinem Buch, Beispiel der Katharina Hennert, weil die ja von ihrem Stand her, der Familie, einfach hätte alle Möglichkeiten haben können, diesem Schicksal zu entkommen, einfach weil sie reich war, weil ihre Brüder hohe Positionen in der Kirche bekleidet haben. Und selbst die wurde am Ende als Hexe verbrannt.
Ja.
Also du warst als Frau einfach gearscht, weil wir in einem patriarchalischen System leben, wo einfach der Mann sich aneignet, was er will. Und da hat einfach früher noch viel mehr als heute das Gesetz des Stärkeren gewirkt. Und dass wir fangen gerade erst an, das zu wandeln.
Voll. Also ich meine, auch gerade diese Scheiterhaufen gibt es ja bis heute noch, ne? Also ich meine, guckt ja an, was im Iran gerade passiert. Wie viele Mädchen werden auch mit 10 oder 14 verheiratet und dann kommt raus, nee, die sind keine Jungfrau mehr. Werden dann versteinert. Wie viele Frauen werden heute noch angezündet?
Gesteinigt, ja.
Ja, also das ist, also wo du wirklich einfach sagst, das ist noch da, ne? Und das ist halt,
total.
Das war auch interessant gestern in dem Workshop, da sollten wir eben drüber schreiben, was macht mir Angst? Und alle saßen halt da und also wir sind halt in einem privilegierten Deutschland da. Natürlich gibt's ja auch häusliche Gewalt, das will ich überhaupt nicht underminen oder hier passieren auch viele schlimme Dinge, aber wir haben einen ganz anderen Lebensstandard und wenn wir jetzt in Mexiko wären, wäre ganz klar, Polizei, Straßen, wird dir bestimmt 6 Leute einfallen, vor denen du Angst hast, ja, also das sind ganz andere Lebensumstände und das können wir, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig aufnehmen, was das heißt, ja, auch deswegen ist es einerseits schrecklich, dass es Social Media gibt und andererseits super, dass es diese Videos gibt, wo du siehst, wie jetzt Mädchen, Schulmädchen, ist eigentlich egal, Schulmädchen, Frauen, alle, dass das überhaupt passiert, an den Haaren gezogen werden, einfach zusammengeschlagen werden, weil sie einfach so aussehen möchten,
Frau sind.
Wie sie sein.
Frau sind.
Genau, weil sie Frau sind.
Weil sie einfach Frau sind.
Und ich habe mich jetzt auch für den Podcast mal so informiert, weil was ich immer total interessant finde, mit Hexen, also erstmal, dass bis heute, also das finde ich immer noch schade, wenn du sagst, du bist eine Hexe, ist das was Negatives.
Ja. Ja.
Auch wenn man sagt, etwas ist verhext, das ist ja auch, hat eher eine Konnotation mit etwas Schlechtem. Mhm. Wenn du aber das nimmst mit, es ist verzaubert. Dann hat das was Mysteriöses, Positives, genauso wie der Zauberer. Es gibt ja Hexe versus Zauberer, ne? Also es ist bis heute noch in unserem Sprachgebrauch und Sprache ist für mich, deswegen, als du gerade Stimme meintest, Sprache macht eine Kultur aus. Und deswegen, wenn Leute auch immer wieder sagen, boah, gendern, das ist so lächerlich und die Frauenquote. Ja, ich bin auch kein Freund der Frauenquote, aber es muss sein. Es muss auch gegendert werden, sodass Leute verstehen, es gibt eine andere Möglichkeit. Und ob das jetzt die Alten sind oder kleine Mädchen, die auch verstehen, Chefin ist auch etwas, was ich werden kann. Bäckerin ist vielleicht noch sowas gängiger als irgendwie was Chefin, aber dass es einfach die Möglichkeit gibt, dass man dahin kann. Und gerade wenn man jetzt auch mal so guckt, so in Bezug zu Halloween, da hatten wir auch mal ein Playmate bei uns hier im Podcast. Und da sind wir so ein bisschen schon auf dieses Thema drauf eingegangen. Aber ein Halloween fasziniert mich, was mit uns Frauen passiert.
Mhm. Inwiefern?
Ich finde, Halloween lässt so eine Maske bei uns fallen. Also ich liebe Halloween und ich beobachte immer wieder, wie Leute sich dann verkleiden. Und Halloween hat ja so eine Art und Weise, dass du da nicht Krankenschwester bist, sondern du bist Sexy Nurse oder Sexy Bee oder alles ist immer so sexy irgendwas. Aber wir Frauen polen da eigentlich ganz gerne auch drauf. Und ich finde das mittlerweile auch gar nicht mehr verwerflich. Mir macht es mehr Sorgen, weil ich das Gefühl habe, das ist der einzige Tag, wo die wie die Erlaubnis sich selber geben, ganz abgesehen von der Gesellschaft jetzt, etwas zu channeln und etwas zu sein, was eigentlich schon lange in ihnen steckt.
Mhm.
Und sich da so ein bisschen diesen Freiraum zu geben, weil was wir jetzt auch hatten, in der letzten Folge haben wir viel über die Sexualität, weibliche Sexualität gesprochen. Und für mich ist
Sex... Und die damit verbundene Macht.
Richtig. Und für mich ist Sex Macht. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo die Stimme auch mit reingeht. Ganz viele Frauen bevorzugen es immer ganz hier oben zu sprechen, weil dann bist du lieber, süßer. Da war ich auch. Ich habe eine sehr tiefe Stimme. Die habe ich durch meine Schauspielausbildung dann bekommen. Aber viele...
Nee, die hattest du schon immer. Du hast die nie bekommen.
Nee, bekommen ist das falsche Wort. Sehr richtig. Ich habe sie einfach entdeckt und auch zu meinem gemacht. Ich habe mich nämlich immer geschämt. In der Schule wurde ich dafür gehänselt. Du bist ein Junge, du bist ein Typ, du bist keine Frau.
Ja, okay.
Und so ging es los. Ne? Also auch wieder irgendwas so weggeschoben. Merke aber immer noch in Situationen, wo ich Angst kriege, geht's auf einmal wieder hier hoch, ja.
Das ist ein natürlicher Prozess, weil wenn man, dann steigt der Blutdruck und dann steigt einfach die Spannung im Körper und es bedarf Entspannung, damit der Kehlkopf nach unten sinken kann und du einfach in deiner Indifferenzlage sprechen kannst. Das hat gar nichts damit zu tun, dass du, wenn du Angst bist, das Mädchen spielst, sondern auch Männer, wenn sie angespannten Situationen sind, neigen dazu, einen höheren Stimmklang zu haben.
Aber das ist total interessant. Also und an Halloween gerade spezifisch ist es immer, dass fast alle meine Freundinnen wirklich immer irgendwie, selbst wenn man sich als einen Totenkopf irgendwie schminkt, muss immer noch irgendwie gut aussehen und sexy. Aber ich finde es interessant, was da einfach los ist, was dieses Fest mit uns macht. Und es nimmt ja eigentlich, also ich habe auch mal geguckt, wo kommt eigentlich Halloween her? Halloween kommt ja aus dem keltischen Bereich eigentlich, von den Kelten. Und das war der Neujahrsfest. Und die haben damals gesagt, hey, an diesem Tag kommen die ganzen Toten und suchen uns wie heim. Und deswegen haben sich alle verkleidet, sodass man nicht erkannt werden konnte, um dann eben... ja, halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, umgebracht zu werden, verhext oder wie auch immer. Verhext, da haben wir es wieder. Und dann war ich aber so, wo kommt diese Hexe her? Also warum ist überall Halloween mit Hexen? Und da fand ich das total crazy, wirklich. Ich habe es mir vorher nochmal angeguckt, diese Mother Luce. Und ich war wirklich nur so, warum habe ich noch nie von dieser Frau gehört?
Das ist krass, ne?
Ja.
Ja.
Also vielleicht hast du Lust, gerade mal was zu dieser Frau zu sagen, auch mit der Katze dann. Und ich war so, oh mein Gott, das macht alles Sinn. Aber wie ist das entstanden?
Das macht einfach alles Sinn, ja. Also Mother Luce, und in diesem Buch befindet sich auch eine Zeichnung, die mein Ehemann gemacht hat.
Wirklich? Nicht schlecht.
Von meinem Carlos.
Sehr geil, sehr geil.
Ja. Es gibt dazu nämlich auch keine Fotografie, damals gab es nämlich noch keine Fotografie, es gibt nur Malereien und die Rechte daran hatten wir nicht, und deswegen hat der Carlos das abgezeichnet. Mother Luce ist letztlich eine der bekanntesten und erfolgreichsten Schankwirtinnen ihrer Zeit gewesen, und damals war ja Bier ein Grundnahrungsmittel, genau wie Brot. Das Wasser war sehr stark verunreinigt, hat viele Bakterien gehabt und hat einfach zu Krankheiten geführt. Deswegen hat man diese Fermentierung schon relativ früh, lange, lange bevor hier die drauf kamen, ich glaube 4000 Jahre vor Christus gibt es da die ersten Zeichnungen und Bilder und Schriften, wo es um ein bierähnliches Gebräu geht. Das hat man einfach kreiert, um die Bakterien im Wasser quasi loszuwerden, um Flüssigkeit zu haben. Und dann hat man gemerkt, mit der Gerste und so weiter und so fort, ist auch noch sehr nahrreich. Also es war auch eigentlich ein Brotersatz, das sagt man ja heute sogar noch im Gebrauch, ne? Das goldene, das flüssige Brot auch,
ja,
ne?
Ja.
weil es Inhalt von den Inhaltsstoffen ähnlich ist wie das Brot. Und das war ein Grundnahrungsmittel. Alle Frauen haben damals Bier gebraut und irgendwann haben Frauen angefangen, den Überschuss, den sie davon hatten, zu verkaufen. Und als Zeichen dafür, dass in diesem Haushalt gerade ein Überschuss zum Kauf stand, haben sie ihren Besen vor die Tür gestellt. Und das hieß, hier in diesem Haus kannst du Bier kaufen.
Ja.
Ja, ganz zu Hause im Privathaus. Mhm. Und dann hat man gemerkt, okay, damit kann man Geld machen und dann wurde das irgendwie organisierter. Und dann haben Frauen sich auch zusammengetan, ihren Überschuss quasi gesammelt und dann, ja, jetzt nicht professionell, aber organisiert verkauft.
Ja.
Ja? Und dann kam es dann dazu, dass man dann auch angeboten hat, diesen Überschuss im eigenen Heim zu verköstigen. Und so sind halt die ersten Schankhäuser tatsächlich entstanden, dass man Fremde, meist Männer, reingelassen hat im eigenen Haus, um diesen Bierüberschuss zu verköstigen. Und dann sind natürlich Männer draufgekommen, okay, damit kann man Geld machen.
Ja.
Das machen wir jetzt auch. Und das machen wir natürlich, ziehen wir größer auf und wir nehmen denen das weg. Aber eigentlich die Hexe, der Hexenhut war, um auf dem Markt, wo die dann in großen Bottichen ihr Bier gebraut haben, mit Kräutern, weil es damals, glaube ich, echt noch beschissen geschmeckt hat.
Ja.
Da war dann auch das Korn an der Seite. Das Korn hat die Mäuse angezogen und deswegen haben die Schankwirtinnen sich schwarz, also Katzen, ob die jetzt schwarz waren, aber Katzen gehalten, um die Mäuse, die am Korn waren, fernzuhalten.
Schlau, ja? Einfach, ja.
Ja, wie schlau, genau. Und das ist einfach das Bild der Hexe geworden, diese riesen Bierbottiche. Und wenn man sich mal die die Kleidung von Mother Luce anschaut, das ist dieser Hut mit diesem ganz hohen Zipfel oben, der dazu gedacht war, im Markt auch auf Entfernung gesehen zu werden. Ach, da hinten kannst du Bier kaufen.
Mhm.
Ja? Also das war, die hatten halt einfach noch keine Neonleuchtreklame, das war der Zipfel von dem Hut. Und die Frauen damals, und jetzt muss man schon sagen, dass diese Mother Luce war jetzt rein optisch nicht geküsst von der Muße, also die hat eine sehr lange, mit der Spitze nach unten neigende Nase, ein sehr starkes, ausgeprägtes Kinn. Mhm. Also der klassische Inbegriff, diese ist die Versinnbildlichung der heutigen Hexe. Ihr Konterfei ist zum Sinnbild der Hexe geworden, weil was macht man natürlich, wenn man Macht nehmen möchte? Man behauptet, die braut da irgendwas Böses zusammen, das ist eine Hexe, die darf das jetzt nicht mehr machen und dann kann ich den Kundenstamm übernehmen. Und genauso ist es passiert. Und noch heute, und ich will ja nicht immer auf diesem kirchlichen Kontext rumreiten, es ist aber auch so, dass noch heute die größten Brauereien in Deutschland Ursprünge von Mönchen haben, die Rezepturen einfach, ja, ich nenne es mal liebevoll, sich angeeignet haben.
Ja, sehr schön gesagt. Ja, merkt man aber auch wieder, ne? Da haben die Frauen ein Business aufgezogen. Das ist geht nicht.
Und dann, zack, das ist ein Business gewesen, aus der Not entstanden. Ja.
Ja, und dann aber direkt, also jetzt mal hardcore verteufelt. Ich meine, man muss leider zu bei der Zeit, ich bin jetzt nicht bibelsicher. Also ja, christlich, evangelisch, aber ich bin jetzt nicht, wo ich sagen würde, Christin. Ja, aber ich habe mich da damals natürlich auch gerade im Mittelalter, Mann, da geht's ja nur um diesen ganzen Quatsch, ja. Aber da habe ich auch gedacht, Mann, wie hart das einfach auch ist, ne? Die Frauen haben halt durch die Kirche gar keinen Platz gehabt. Das heißt ja auch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Da taucht gar keine Frau oder Tochter oder irgendwas auf, ja. Also das sind auch wieder Sprache, ne? Also Wörter, was das macht. Und alleine schon, dass dieses Bild von Mother Luce, die du jetzt gerade beschrieben hast, ja, dass das jetzt das Bild der Hexe ist, was du heutzutage, ehrlich gesagt, weil
überall.
Überall, aber was ich noch schrecklicher finde, es trägt sich ja noch weiter, weil ich bin Schauspielerin, ich schaue unglaublich viele Filme. Hexen sind immer diese alten Frauen, also das Ageism, auch ein Riesenthema. Wir Frauen wollen ja bis heute nicht alt werden, keine Falte haben. Oh mein Gott, ich habe hier irgendeinen Punkt, den muss ich sofort wegmachen. Ich meine, die plastische Chirurgie boomt wie noch nie, ja. Und da merke ich auch, diese Hexen versuchen in Filmen dann immer jung zu sein und nehmen einen jungen Trank, um dann wieder schön auszusehen und bloß nicht dahin zu gehen. Also was das mit unserem Bild macht, weil ich glaube, viele Leute, die vielleicht jetzt auch zuhören, sagen, ja, Ahnen kommen und so weiter. Aber diese Zusammenhänge zu verstehen, dass das von damals in unserem Blut einerseits noch ist und unseren Zellen, aber andererseits auch noch in den Medien so präsent dargehalten wird. Also das, ich glaube, es ist super wichtig für Frauen einfach nach und nach zu verstehen, wo kommen wir her, was ist passiert. Und wenn man auch...
Darf ich denn nochmal...
Natürlich, klar, gerne. Nee, gerne.
Dazu wollte ich gerne noch was sagen, zu dem Bild von der Hexe. Es ist ja eine Kombination. Also man, guckt euch bitte mal, googelt mal Mother Luz, dann siehst du, die sieht eins zu eins aus, wie man denkt, dass eine Hexe auszusehen hat. Aber es ist eine Kombination. Es gab damals auch, und das habe ich in meinem Buch nur zitiert, das kommt ja aus dem Buch Die Göttin, ne? Das könnt ihr bitte auch gerne nochmal... googeln. Ich habe da die Recherche dazu nicht gemacht, aber die hat es sehr, sehr gut wirklich nochmal zurückverfolgt. Und wir Frauen waren immer die Hüterin der Spiritualität. Mhm. Es waren nicht die Männer. Wir waren immer die Hüterinnen der Spiritualität und wir haben uns immer in Hainen, in sogenannten Hainen, also so Waldlichtungen getroffen, in Frauenzirkeln, um dort unsere Spiritualität zu frönen, aber auch, weil wir aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, wenn wir menstruiert haben.
Mhm. Genau, die roten
ganz Zelte. Ganz simpel, ja. Und wir, genau, ne? Und wir mussten halt, da gezwungenermaßen unsere Zeit verbringen, haben aber ganz früh halt auch schon gerafft, dass das, was vom Körper abgestoßen wird, ja eigentlich das Wertvollste ist für den Mutterboden, wortwörtlich, was man geben kann, und haben dann angefangen, auch unser Menstruationsblut in den Boden zu geben, quasi als Dünger. Und natürlich ist es dann da gewachsen, als gäbe es kein Morgen. Und daraus das war natürlich auch, da ist einfach fruchtbarerer Boden entstanden. Mhm. Und das war natürlich auch wieder der Dorn im Auge, dass wir Frauen in der Lage sind, den Boden anders zu bewirten. Wir sind ja nicht anders in der Lage gewesen zu bewirten, das stimmt ja nicht, aber wir hatten etwas, was den Boden einfach nährt, nämlich unser Menstruationsblut. Klingt also schon, auch wenn ich das sage, so ein bisschen, ich würde jetzt nicht meine Menstruationscup in den Boden buddeln wollen, aber warum eigentlich, warum nicht? Ja. Ne? Ich meine, ansonsten packt man da Scheiße auf den Boden, ist auch nicht viel geiler. Ja, ne? Also, worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass wir uns immer getroffen haben, um unsere Spiritualität zu frönen. Ob gezwungen oder nicht, ist ja wurscht. Wir haben da immer unsere Ahnen angebetet und unsere Verbindung zu etwas, was wir größer gewähnt haben, gelebt. Und da war auch schon immer Stimme ein ganz, ganz großer Faktor, weil wir haben damals nicht unbedingt miteinander geredet, aber immer miteinander gesungen.
Ja.
Ja, also die Schwingung der eigenen Stimme im Kollektiv ist hochgradig mächtig, insbesondere wenn es darum geht, seine eigene Intuition, also die Verbindung zu, keine Ahnung, nenn es, was du, wie du willst, deinem Über-Ich, deiner Essenz, deinem Inneren, dem, all dem, was ist. Wir haben ja nicht nur ein Bewusstsein, wir haben ja noch ein kollektives Bewusstsein und dann auch noch ein an alles angebundenes Bewusstsein. Also ich finde es hochgradig spannend. Und es gab immer Kobolde, die man so auf dem Zaun des Besitzes, der ja oft Frauen weggenommen wurde, die ja enteignet wurden, verortet hat, diese Kobolde. Mhm. Und die hatten dann auch immer die Gestalt oder die Optik einer alten Frau. Aber was macht denn eine Frau, die das Haus und das Land, was man ihr, wo sie ihr Leben verbracht hat, weggenommen wurde? Mhm. Natürlich wird die wieder zu ihrem Grund wollen. Ja. Und daher rührt aber auch, also es ist so eine Kombination, das Bild der Hexe, diese Kobolde, die aussehen wie alte, verbitterte Frauen. Ja. Also wenn du das Haus, dein Elternhaus, wo du deine Kinder geboren hast, wo du gelebt hast, deine Lebensgrundlage weggenommen bekommst, bist ja nicht glücklich, dann läufst du nicht happy durchs Leben, ne? Also diese Kobolde, also diese Frauen, die man enteignet hat, muss man ja so sagen. Und die Kombination auf Mother Luz, die hat so hauptsächlich unser Bild von der Hexe, wie wir sie heute kennen, geprägt.
Was mir jetzt gerade, also erstmal danke nochmal für die Erläuterung hier. Was mir auch jetzt gerade dabei kommt, ist, okay, es gibt die Witchbund, was ich auch schon wieder immer wieder interessant finde. Okay, es gibt einen Namen wieder dafür. Aber gibt es dann auch eine Männerwunde? Weil wo kommt das alles her? Ja? Also, dass immer diese Angst, es wird was weggenommen. Und du hast es ja auch bei dir, glaube ich, im Buch auch noch mit drinne, dass eben dieses, dass wir aufs Konsumieren, aufs Funktionieren eben immer schon getrimmt wurden. Und wie würde das aber aussehen? Und das ist etwas, womit ich mich auch gerade ganz, ganz viel beschäftige, wenn man sich mehr auf das Wohl aller, eines selbst, der Familie, wie auch immer irgendwie fokussieren würde, was wir ja auch früher viel mehr in Ritualen gemacht haben. Und ich muss auch echt sagen, ich beschäftige mich gerade ganz, ganz viel mit den keltischen Völkern, aber auch mit wirklich den afrikanischen Völkern. Und da sind ja noch Rituale ganz, ganz, ganz krass da, ne? Und da sind auch Männer, ja, Männer und Frauen ganz in den Energien ausbalanciert. Da wird ganz viel gesungen. Man hat das ja auch in ganz vielen Geschichten gelesen von den ganzen Menschen, die versklavt wurden, nach Amerika rüber geschippert wurden oder Australien. Da wurde immer viel gesungen, auch als Mann. Und da ist eine ganz andere Wunde entstanden, um Gottes Willen, ne? Aber ich frage mich, wo kommt das her, dass jetzt mal so pauschalisiert bei den weißen Männern vor allem dieser Drang immer ist oder die Angst, es wird mir was weggenommen. Und da gar nicht dieser Fokus, der jetzt vielleicht nach und nach mehr kommt, auf das Wohl zu gehen, als immer, ich muss funktionieren. Und das finde ich echt, also ich habe da bin ich noch nicht tief genug in der Recherche oder im Lernen gerade drin, aber es ist etwas, was bei mir sehr viel mitschwingt, weil ja, es gibt die Hexenwunden, ja, wir müssen jetzt wieder kämpfen und uns Frauen zusammentun, aber ich denke auch immer, ja, okay, aber diese toxische Männlichkeit, die ja auch so krass da ist und jetzt auch irgendwie mal so ein bisschen Raum und Luft und so weiter findet und Sprache, wo das herkommt, also bestimmt auch von der Kirche, aber es muss ja schon früher, viel, viel früher angefangen haben, wo war dieser Bruch, dass dieses Wohl nicht mehr da ist. Und auch wenn du dir jetzt anschaust, wie viele Gründerinnen, also vor allem Frauen, wir haben, die sich für Social Innovation Startups einsetzen, ne? Also, oder auch wie viele Foundations gegründet werden, das ist hauptsächlich von Frauen. Wo ich aber auch sage, da muss es irgendwie hingehen, weil dieses Ganze so me, myself and I und what's in it for me und so, sorry, das ist so sowas von vorgestern. Und da merke ich aber immer wieder so, wo müssen wir da ansetzen, ne? Yes, bitte, Jasmin, ja.
Me, myself and I, also partiell, weil, was wird uns Frauen denn beigebracht? Nicht me, myself and I zu denken, immer an das Gesamtwohl zu denken, uns immer hinten anzustellen, ja? Und dabei geben wir oft den größten Teil unserer eigenen Macht ab.
Stimmt.
Ja, es geht nicht darum, andere zu übervorteilen, aber ich glaube, und das ist ganz neu für mich, me, myself and I ist der Schlüssel. Wenn ich raffe, ja, also lass mich das bitte ausführen. Wenn ich raffe, dass es wichtig ist, dass ich mich nähre, dass ich meinen Körper nähre, dass ich meinen Geist nähre, dass ich meine Ressourcen nähre. Wenn ich das wirklich klar habe, dann entsteht auch eine andere Form von Miteinander, weil du kannst nur Konkurrenzempfinden haben, du kannst nur jemand anderem etwas nicht gönnen, wenn du glaubst, dass du zu wenig hast. Und dafür bist du zunächst einmal nur selber zuständig. Ich glaube, wenn Menschen in sich das Gefühl haben, man kann mir nichts wegnehmen, weil das, was ich bedarf, das habe ich und das habe ich in mir, dann ist diese Form der Aggression nach außen auf jeden Fall schon mal nicht mehr vorhanden. Und das wird uns Frauen überhaupt nicht beigebracht.
Das stimmt.
No, no, no.
Ja, das stimmt. Da würde ich, glaube ich, das sogar so umformulieren, zu me, myself and I for us.
Aber dann ja, halt so da kann ich dann mitleben. Ja. Aber ich kann, also dieses Me, Myself and I, weil das gerade bei mir so wächst, auch seit ich wirklich Mama geworden bin. Mhm. Also ich habe keinen Schlaf. Ich kümmere mich die ganze Zeit um ein anderes Leben. Mhm. Es wird von mir natürlich auch erwartet, dass ich mich aber auch um das Leben meines Mannes und dann, als meine Schwiegermutter dann krank geworden ist, auch weil die nebenan wohnt, auch um ihr Leben kümmere. Ich war gar nicht mehr da. Ja. Ich war gar nicht mehr da, bis mein ganzer Körper voller Ekzeme war, mir die Haare ausgefallen sind und ich aussah wie eine 30 Jahre ältere Version von mir. Also das kann ich so nicht stehen lassen. Und das ist ja auch die klassische Caregiver-Problematik. Ja. Nein, es ist me, myself and I. Und wenn du darüber noch hinaus Ressourcen hast, darfst du dich gern um alles und jeden kümmern. Aber das muss zuerst erfüllt sein für mich.
Ja, also ich glaube, das ist vor allem dieser, ich finde es auch schön, dass du es so umschreibst und nicht dieses Wort Selbstliebe benutzt, aber an sich ist es das ja. Ich kann Selbstliebe nur nicht mehr hören, muss ich sagen, weil das wird irgendwie überall in der Welt rumgeworfen. Und ich glaub,
es kann nicht oft genug rumgeworfen werden.
Das stimmt, aber für mich ist es auch ganz häufig, also ich musste Selbstliebe lernen, also deswegen so I know what you mean.
Glaube ich, die meisten.
Also, ja, also ich bin eine Hardcore, so Caretakerin, Giverin, Mama Bear, you name it, ja? Also schon immer. Und, aber für
gibt's
mich
auch einen Grund für.
Ist dieses Selbst, ja, absolut, also been there, gone through that. aber bei mir ist mit dem Selbstliebe-Ding so ein wo ich mittlerweile so einen Trigger irgendwie erlebe, weil ich das auch voll oft als Ausrede von vielen Leuten mitkriege. Und es in so eine Richtung geht, wo ich wirklich sage, ja, natürlich, du musst in dir selber irgendwie gefestigt sein, du musst wissen, was sind deine Werte, wofür stehe ich, wer bin ich, was brauche ich, was tut mir gut, was will ich nicht an mich ranlassen. Das ist absolut wichtig und da stehe ich zu 3000% bei dir. Ich erlebe das aber immer mehr, dass Leute es als Ausrede benutzen, um zu sagen, um etwas nicht machen zu müssen, sich nicht mit was auseinander zu müssen. Also Menschen gehen nicht mehr in Konfrontationen rein. Also man will, das finde ich immer so ein witziges Paradox, so, wo du dir das denkst, wir wollen alle gesehen werden. Wir erwarten von unserem Gegenüber, ob das jetzt unsere Frau, Mann, Freundin, Freund, irgendein Kollege oder was auch immer ist.
Gedanken lesen können.
Ja, also wir wollen, dass die sich öffnen. Aber wir tun alles dafür, dass wir nicht vulnerable sind, dass wir uns nicht öffnen, dass wir nicht gesehen werden. Wir erwarten immer, nee, ich brauche die Erlaubnis von dem anderen, und das ist die Erlaubnis, wenn die Person das macht. Und das merke ich auch im Dating-Life, also gerade hier in München ist das echt unglaublich, aber wie oft das als Ausrede halt einfach benutzt wird. Und Leute wollen sich nicht mehr committen, ob das in einer Beziehung ist, in einem Job, weil man immer denkt, nee, es ist was Besseres. Und ich glaube, ja klar, irgendwo ist der Gedanke vielleicht richtig, vielleicht ist was Besseres für mich da, aber es ist auch dieser andere Gedanke, den wir nicht angucken wollen. Ja, vielleicht bin ich gar nicht gut genug. Oder, also da ist halt für mich, und da ist so, wo mein Problem mit Selbstliebe ist, das wird für mich manchmal so viel rumgeworfen, dass so viele Leute es einfach nur noch als Ausrede nehmen können, um sich auf etwas nicht mehr einzulassen, weil sie sich nicht mehr trauen und nicht mehr binden, weil dann ist die Chance zu groß, man könnte verletzt werden.
Ja, also letztlich ist unsere Generation schon auf jeden Fall auch sozial gestört. Ja. Ist auch mal Fakt, ne?
Ja.
Also und ich allen voran, ne? Das erlerne ich auch weiterhin, zum Beispiel meine Fähigkeit zu Freundschaften, insbesondere auch mit Frauen. Ich habe mein Leben lang eigentlich immer gesagt, ich bin eine Frau mit Titten. Und dann aufgrund meiner optischen Präsenz wurde ich immer als sehr weiblich eingestuft. Aber eigentlich habe ich mich nie weiblich gefühlt, beziehungsweise alles getan, nicht als weiblich zu wirken, weil ich das mit Schwäche, Hinterhalt und so verbunden habe. Weil ich das erlebt habe.
Ja.
Das hat ja mit dem Weiblichen mal gar nichts zu tun. Und da darf man auch einfach immer wieder sich neu aufstellen. Und ich weiß nicht, darf ich das sagen? Ich habe doch eben für dich eine Karte gezogen.
Ja, natürlich, bitte.
Ja, ja, und die Karte, das war ja das Kind. Und da war ein Satz darin, dass das Kind einen befähigt, immer wieder alles neutral zu beobachten. Und das können wir ja eigentlich gar nicht mehr. Wir sind so getrieben von unseren Glaubenssätzen, die dann nicht einmal alle aus uns heraus und aus unseren Erfahrungen heraus stammen.
Ja.
Aber wenn man sich immer mal wieder, wie du jetzt zum Beispiel, genau in dem ganz konkreten Beispiel, dich einfach nur nochmal deine Sprache konditionierst, einfach nicht mehr zu sagen, ich habe ein Problem mit Selbstliebe. Was sagt das in deinem Körper? Was sagt das in deinem Unterbewusstsein? Dann darfst du etwas das so umformulieren mit wie, ich mag nicht die Art und Weise, wie Menschen das ausleben, aber du hast doch kein Problem mit Selbstliebe. Ich hoffe das sehr für dich, dass du kein Problem mit Selbstliebe hast.
Nee.
Ja? Also weißt du, was
nicht.
Ich meine?
Ja.
Und mit dem Term Selbstliebe ist gar nichts falsch. Und mit dem, was dahinter steht, auch nicht. Das ist das, was andere daraus machen. Aber das hat dich und deine Einschätzung oder dein Empfinden, deine energetische Ladung zu dem Wort doch im besten Falle gar nicht zu beeinträchtigen.
Hast du auch vollkommen recht. Also es ist auch also Selbstliebe ist mir sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, praktiziere ich jetzt echt schon lange, weil ich es brauche, um aus Sachen rauszukommen, in denen ich verwickelt war. Oder wie wir auch schon am Anfang gesagt hatten, von anderen Generationen mit verschleppt, man will das brechen. Also das ist auf jeden Fall, genau, oder lösen. Brechen ist wieder zu aggressiv. Aber wie gesagt, also für mich ist es einfach dieses Problem, wie damit umgegangen wird, in sozialen Medien, im Umgang mit anderen Menschen. Und ich finde, also gerade als Schauspielerin, ich will immer to the core. Deswegen ist das auch mit den Ahnen für mich immer so interessant, weil ich immer sage, es kommt irgendwo her. Und ich bin genauso wie du. Ich bin auch eine ganz großer Fan von so Bullshit-Schreien. Also wenn ich irgendwo so um heißen Brei reden mitkriege oder Lügen oder was auch immer. Ich merke das auch so, die Wahrheit ist woanders. Muss man die aus jedem rausziehen? Nein, es ist nicht meine Aufgabe. Man kann Menschen nicht retten. Ist auch etwas, was ich sehr lange lernen musste. Aber ne, also für mich ist es einfach immer nur interessant zu sehen, wir wollen eigentlich alle das Gleiche und das ist geliebt zu werden. und uns auch selbst zu lieben und genug zu sein. Deswegen fand ich das auch richtig, richtig toll, dass du das auch nochmal in deinem Buch mit auf, also wirklich, lest das Buch mal durch. Ich fand es richtig cool, auch einfach schon allein, wie du es geschrieben hast. Das bist einfach jetzt auch durch den Podcast wirklich zu 100% authentisch du. Fand ich richtig, richtig cool. Da wird nicht irgendwie jetzt versucht, intellektuell super toll irgendwie so, ich bin so schlau, sondern es ist wirklich vom Herzen aus dem Bauch raus. Und einfach richtig toll geschrieben. Es liest sich dadurch auch super schön und einfach. Also es durch. Und man sitzt nicht immer wieder da und kommt sich vor wie der letzte Vollidiot. Aber das, was du angebracht hast, ist auch mit diesem Konsum-Gedanken. Und das fand ich auch interessant, weil ich hatte also gerade während Corona, auch dem Lockdown, so eine Sucht, auf einmal mich mit Büchern zu umgeben und die ganze Zeit Bücher zu bestellen, die ich nie gelesen habe und immer noch so auch hinter mir hier gerade sind, ja. Und ich war echt so, Mann, krass, mit was wir uns heutzutage alles füllen. Um diese
es ist letztlich immer nur betäuben.
Genau.
Es kommt ein Bedürfnis hoch, es kommt ein Gefühl hoch. Wir lernen überhaupt nicht mehr, unsere Gefühle zu verworten. Uns fehlt oft das Vokabular, unsere Gefühle zu verworten.
Ja.
Wobei ich aber gerade, das ist mir ganz stark aufgefallen, dass im Zusammenhang das Wort des Selbstliebe, du zweimal vom Brechen gesprochen hast. Trauma hat eine Sprache. Mhm. Und wenn man da hinschaut, dann muss man, wenn man da hinhört, kann man ganz klar sagen, wo liegt das Kerntrauma? Und da könnte man auch wirklich dann echt nochmal in die Generation zurückgehen. Welche deiner Ahnen wurde denn da gebrochen, so dass sie, ja, das, was sie für sich empfunden hat, überhaupt nicht mehr leben durfte und so. Es ist echt hochspannend. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was ich noch ganz schnell sagen muss, nur weil ich es wieder vergesse. Ja. Du hast doch gefragt, wo ist denn da die Witch Wound für Männer?
Ja.
Ich habe für mich da das Äquivalent, das Wort, die Warrior Wound genommen. Weil Männer mussten immer Krieger sein, ja? Und wo du hast gefragt, wo ist denn da der Ursprung? Also es gibt eine Theorie, die für mich erstmal plausibel ist, heißt aber nicht, dass es so sein muss. wir waren ja früher Wanderer, wir sind mit unserer Sippe gewandert, da wo es halt einfach Nahrung gab. Und dadurch, dass wir sesshaft geworden sind, sind dann die Männer losgezogen, um das große Wild zu erlegen, wobei wir Frauen genauso dazu beigetragen haben, uns zu ernähren, indem wir einfach in unserem Umfeld Bären und Wurzeln und so gesammelt haben. Genau, aber man geht davon aus, dass durch diese Separation, wo dann zum allerersten Mal, weil vorher haben wir immer in der Sippe gewohnt, alles gemeinschaftlich gemacht, da ist es erstmal so, das Weibliche und das Männliche getrennt ist, was aus meiner Sicht immer nur funktioniert, wenn es gemeinsam ist. Nur, ich hätte jetzt fast gesagt, nur Männer unter sich sind die Wilden und nur Frauen unter sich sind auch nicht unbedingt die Entspanntesten, aber das stimmt ja so auch nicht, das ist jetzt auch nur ein Klischee, ne? Aber ich glaube, dass es wirklich immer nur funktioniert, wenn jeder sich traut, alle Anteile in sich zu leben. Das heißt nicht, dass Männer keine Männer sind und Frauen keine Männer, Frauen mehr sein dürfen.
Da müssen wir hier weg von kommen,
ja. Ja, also ich glaube, dass, also das ist für mich eine plausible Theorie. Ich bin jetzt bisher auf keine einleuchtendere gestoßen.
Ja.
Ja, woher es kommt. Weil es ist ganz klar aus der Historie, aus den Niederschriften, aus den Zeichnungen in den Höhlen zu sehen, es gab keine Frauenfeindlichkeit. Also es ist nicht so, dass der Mann per se frauenfeindlich ist. Das ist entstanden, das hat sich entwickelt.
Ja, das sieht man ja auch in der ganzen Götterhistorie, ne? Also
genau.
Wie viele Göttinnen es gab. Deswegen da ein eins Kapitel, was ja Göttin, Hure oder wie hieß das, Göttin, Hure?
Oder ich.
Oder ich oder einfach ich, genau, fand ich, also weil das halt war direkt gecatcht bei mir. Ja, also das ist sowas, wo ich mir echt, wenn man sich da mal hinsetzt und diese Evolution anguckt, ne? Also auch wenn ich bin jetzt gerade bei der Höhlenmalerei, auch gerade, ich habe auch Kunstgeschichte studiert, da haben wir das auch mal so angerissen. Aber klar, so Männer haben auch damals schon gejagt und du siehst es dann auch, wie die mit so Pfeilen oder diesen riesen Speeren da losrennen auf den ganzen Gemälden. Ne? Da ist ja schon irgendwo eine Form von Gewalt eben mit drinne, Töten eines Tieres, wurde natürlich damals auch, also laut Schriften, in Ritualen auch gemacht. Es wurde auch oft als Opfer für einen Gott oder eine Göttin eben nochmal gemacht. Also da war ein anderer Gedanke nochmal da, als einfach wie heute zu mästen. Aber da ist ja schon eine ganz andere Qualität auch mit drin, ne? Und ich denke mir auch immer, deswegen finde ich es so interessant, wir Frauen, also ich spreche jetzt mal so aus meinem Freundeskreis, die Frauen, die ich so kenne, wir haben alle diesen Hang jetzt mehr wieder mit den Händen zu machen. Ob das jetzt Töpfern, Malen, auch Tanzen oder auch in den Sportarten irgendwie was zu machen.
Bewegung letztlich. Bewegung, ne?
Genau. Also das ist halt so diesen Flow, dem ja immer der weiblichen Energie, nicht dem Genderfrau, sondern der weiblichen Energie zugeschrieben wird, irgendwie anzugehen. Und ich merke, dass auch immer mehr Männer in meinem Freundeskreis da jetzt drauf Bock haben. Die machen das zwar heimlich, was ich noch schade finde.
Schade, ja.
Aber es passiert jetzt so nach und nach, was ich auch echt toll finde. Aber ich finde es interessant, dass uns Frauen eben der Konsum oft halt eben zugeschrieben wird. Und das sehe ich auch, so Shopping-Suchten. Bei mir war es eben diese Bücher-Shopping-Sucht. Ist ja auch eine Art Form von Shopping-Sucht. Und bei Männern wird da gar nicht so krass draufgegangen, sondern es ist mehr so eine Arbeitssucht, die aber natürlich überhaupt nicht angesprochen wird, weil es natürlich dem Funktionieren, über dem du ja auch viel schreibst, zugeordnet wird wieder, ne? Und der Wirtschaft beitragen, dem System folgen, dieser Warrior, wie du es jetzt gerade genannt hast, zu sein. Und deswegen macht das für mich auch Sinn, was du gerade gesagt hast, diese Warrior Wound, das vielleicht so zu nennen, finde ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken.
Ja, und dann, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, einfach weil ich mich gerade da so mit beschäftige, diese Warrior Wound, die ist genauso groß
wie die Witch Wound. Deswegen.
Wenn du siehst, diese ganzen Native Americans, ganz, ganz viele junge Männer, also das hat mich auch geschockt, als ich das gehört habe. Also wenn da einmal eine Woche kein Suizid eines jungen Mannes in einem Reservat ist, dann wird das als gute Woche gewertet.
Ja.
Also die bringen sich um, wie die fliegen, wobei die Metapher jetzt nicht sinnig ist. Aber ihr versteht, das ist am laufenden Band, der Selbstmord. Auch bei den Nachkommen, den männlichen Nachkommen, zum Beispiel der Massaker in Ruanda, dieser Völkermorde, das ist ganz, ganz schlimm. Und auch die da wurde halt ganz oft, ganz lange das auch richtig verteufelt, da sind wir bei dem Wort, aber jetzt immer mehr farbige Männer in den USA geben halt zu, depressiv zu sein und einfach, die tragen natürlich nochmal ganz, ganz, ganz andere Wunden in sich, die aber dann same, same, but different sind. Und in Deutschland, wir sind natürlich privilegiert, weil unsere Grundbedürfnisse einfach alle gestillt sind. Aber gut, in Deutschland gab es auch einen Weltkrieg.
Ja.
Und hier wurde auch Unterdrückung, Hass und Ausrottung gesehen. Das steckt in jedem von uns.
Ja.
Wir sind die erste, also meine Mutter ist 39 geboren, da hat der Krieg begonnen. Ich bin die erste Generation danach. Ja, also, hallo, natürlich steckt das in uns. Das braucht man gar nicht zu minimieren oder zu negieren. Es wird nur nicht verarbeitet.
Genau.
Es darf keiner in der Schule mal wirklich darüber heulen, dass vielleicht mein Großvater, auch wenn nicht gewollt, ein richtiger Nazi Arsch war.
Ja.
Also wenn gezwungenermaßen oder vielleicht auch nicht, vielleicht auch aus Überzeugung, dass man das einfach mal annehmen darf, abschließen darf und abgeben darf.
Genau.
Ja. Das wird unter den Teppich gekehrt. Menschen, die einfach Menschen im Krieg verloren haben, der Verlust ist halt so stark und wird mit sich selber ausgemacht, dass der Name oftmals gar nicht mehr erwähnt wird in der Familie, weißt du? Und ich habe das jetzt auch, ich lebe ja hier mit meiner Schwiegermutter quasi Tür an Tür, so eine Doppelhaushälfte, die wohnt nebenan. Der Ehemann ist sehr früh verstorben bei einem Autounfall. Die ist früh verwitwet und mein Mann dann halt, hatte halt ganz früh keinen Vater mehr, aber hier gab es keine Fotos von dem. Es wurde nicht über den gesprochen, der Geburtstag, als wäre es ein ganz normaler Tag, der Todestag, als wäre es ein ganz normaler Tag. Und ich habe gedacht, das war doch kein Arschloch, oder? Das war doch ein toller Vater, das war doch ein super Mensch. Mhm. Wo ist der denn? Wieso ist der denn hier nirgends? Und dann habe ich auch noch, ich weiß auch nicht, hormongefüllt in meiner Schwangerschaft Coco geguckt, den Film.
Kennt ihr den? Ja, oh Gott.
Und hab gedacht, oh mein Gott, nicht, dass nachher die Seele da hinten, weil wir den, und ich habe dann das ganze unser Haus gepflastert mit Fotos von dem Papa, weil ich wollte, dass mein Sohn aufwächst mit der Energie seines Großvaters, und jetzt feiern wir auch den Dia de los Muertos, wir machen gar nicht Halloween, sondern wir stellen dann hier Bilder auf und backen Kekse, machen kleine Präsente und machen uns schick und feiern einfach unsere Verstorbenen. Du, ich kenne die auch alle nicht. Ich kenne weder meine Großeltern noch meine Urgroßeltern. Also bei mir hört's auf mit meiner Mutter, meinem Vater, und die kenne ich beide auch nicht wirklich. Also ich habe mich auch immer lost und entwurzelt gefühlt. Aber, und das ist auch das Geile an der Ahnenarbeit, du musst deine Ahnen nicht persönlich gekannt haben, um richtig krass sich mit denen verbinden zu können, deren Erfahrung in dir identifizieren zu können. Also da gibt's echt ganz, ganz coole Mittel und Wege, wie man wirklich in sich über den Körper herausfinden kann, ey, ist das jetzt von mir, von wem ist das, von welcher, ist das meiner Großmutter, Urgroßmutter, Urgroßmutter. Es ist so hochgradig spannend und ich habe da halt auch ganz viel mit mir machen können und mit anderen Menschen machen können. Es ist so wichtig, dass wir wissen, woher wir kommen.
Ja, absolut. Also danke, dass du das nochmal so auf den Punkt jetzt hier zum Ende gebracht hast. Kurz noch dazu und dann, wir sind schon so, ich könnte hier Stunden gerade weiterreden. Ich liebe das, bin ganz warm, ich schwitze auch wie Sau, ist immer ein gutes Zeichen. Ich finde das toll, dass ihr auch, dass ihr den Tod feiert. Also ich habe einen Kurzfilm mal gedreht, da habe ich La Muerta gespielt und habe mich dann eben mit dem ganzen, der ganzen mexikanischen Kultur da auseinandergesetzt, wie der Tod da zelebriert wird. Und zwar als auch ein Rebirth oder etwas Neues, ein neuer Anbeginn, wie viele Farben da eingesetzt werden. Ich sage auch immer, wenn ich irgendwann mal sterbe, in da auch nur einer in schwarz, dunkelbraun oder dunkelblau auftaucht, ich werde aus dem Grab oder wo auch immer und im Meer, wo ist mir egal, wo ich dann bin, zurückkommen und dich fertig machen. Ich will Farben, ich will gute Laune, das Leben soll auch gefeiert werden. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir aber auch jetzt schon im Alltag mit reinnehmen können. Wir müssen lernen, das Leben mehr zu feiern, als jeden Tag als Arbeit anzusehen. Oder ich weiß gar nicht.
Es ist ein Segen, ne?
Es ist ein Segen und ich weiß auch gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Jede Sekunde, die wir leben, sterben wir. Und dann war ich so, ja, natürlich, das kann man so sehen, wenn man es jetzt dramatisch, drastisch braucht.
Muss man aber nicht.
Muss man nicht. Man kann auch sagen, jede Sekunde lebe ich und was mache ich jetzt draus?
Und kreiere Neues, weil jede Zelle, die ja abstirbt, kreiert ja eine neue Zelle.
Genau.
Wir sind ja konstant in der Entfaltung, im Wachstum. Also demnach, und ich wollte sagen, also wir feiern an dem Tag nicht den Tod, sondern wir zelebrieren das vergangene Leben und das neue Leben.
Super.
Ja, weil, was haben, glaube ich, siebte Klasse habe ich das gelernt, Energie vergeht nicht,
sie
ändert nur ihre Form. Ja.
Richtig, richtig schön.
Ja.
Oh, Jasmin, was ein Gespräch. Oh mein Gott. Also wir werden dein Buch natürlich verlinken bei uns in der Beschreibung, wenn ihr jetzt zugehört habt und auch so mitgenommen seid, wie ich es gerade bin, dann so kauft euch dieses Buch, holt euch das Buch. Es ist wirklich wunderbar. Es ist ganz ehrlich geschrieben. Ich möchte auch nochmal Danke sagen, dass du sowas in die Welt rausgebracht hast. Auch deinem Traum wirklich literally nachgegangen bist. Und dich hingesetzt hast und gesagt hast, ich mach das, ich kenne das von mir selber, ich habe immer 30.000 Ideen und irgendwie fasst man die da nur so halbherzig an oder wie du es vorhin beschrieben hast, kauft sich noch den Bildschirm, aber ich brauche das Mikro und ne, habe mich da sehr wieder identifiziert. Ich so, that's me. aber ja, es kommt ja überall woher. Ahnenarbeit ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein Thema, worüber noch nicht so viel heutzutage gesprochen wird. Es kommt immer mehr. Deswegen vielen Dank, dass wir heute auch darüber sprechen durften, auch so ausführlich, dass du auch so viel geteilt hast von dir. Das ist für mich auch nicht immer selbstverständlich. Und ich sage immer am Ende, darf jede Sister, die du ja jetzt auch bist bei uns in der Yoga Sisters Community, nochmal einen Shoutout raushauen. Und das kann alles sein, was du möchtest. Ob das einfach, hey, ich habe ein Lied gehört, ich habe ein Buch gelesen, ich will, dass ihr wisst. Irgendwas, was du den ZuhörerInnen auf den Weg mitgeben möchtest. Die Bühne
ist dir. Ja, da habe ich auf jeden Fall was. Also was mir wirklich, wirklich wichtig ist, dass das jeder zumindest einmal im Leben hört und im besten Falle auch wirklich verinnerlicht. Also du bist genau so, wie du bist, perfekt. Da hat sich etwas ganz mega Intelligentes, was ganz Großes beigedacht. Deine Bestimmung ist so viel größer, als du dir gerade vielleicht beimisst. Und deine Ziele dürfen wirklich nochmal um ein Vielfaches nach vorne gesteckt werden. Du hast einfach alles verdient. Glückseligkeit, Zufriedenheit, Fülle, Liebe, Wertschätzung. All das ist dein fucking Geburtsrecht. Das musst du dir nicht erarbeiten. Das ist einfach dein Recht. Das steht dir zu. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das wahrnimmst, dass du das spürst. Und allen, die dich nicht dementsprechend behandeln in deinem Leben, den Mittelfinger zeigst und sagst, fick dich. Amen. Ich habe fertig.
Ach, ich habe überall Gänsehaut. Oh mein Gott. I love it. Jasmin, ich sag danke. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ich danke dir, dass ich mit dir sprechen durfte.